Herzlich willkommen zu En Rogue, der Podcast, bei dem wir uns um Rogue-Lite oder Rogue-Like-Spiele kümmern. Und mit uns meine ich einmal den Simon.
Hallo zusammen.
Den Adrian.
Hallo.
Und ich bin Jan. Und natürlich sollt ihr auch noch erfahren, um welches Spiel es heute geht, obwohl ihr das wahrscheinlich schon am Titel erkannt habt. Und zwar reden wir heute über Ember Knights, einem Spiel, das im Jahr 2023 erschienen ist. Genau, und da würde ich einmal sagen, damit wir mal einen guten Eindruck kriegen, sollte es vielleicht erstmal um das Gameplay gehen. Also, wie funktioniert eigentlich Ember Knights?
Ja, Ember Knights ist... Ja, also ich würde nicht sagen ein klassisches Roguelike-Spiel, sondern es ist einer dieser wunderbaren Genre-Mixes. Wir haben also die Möglichkeit, einen dieser sogenannten Ember Knights als Figur oder als Avatar auszuwählen und können dann, ähnlich wie wir es aus dem Spiel Hades kennen, in einer leicht isometrischen Grafik uns durch verschiedene Herausforderungen schnetzeln. Der Clou des Spiels ist es, das sieht man auch schon am Plural im titelgebenden Namen, dass es sich um mehrere Knights handelt, also um verschiedene Ritter. Das heißt, man kann das mit bis zu 4 Spielern zeitgleich spielen. Und dabei gibt es einige Besonderheiten, die jetzt vielleicht von den Genre-Königen wie Hades abweichen, nämlich geht es schon mal damit los, dass wir unsere Knights unterschiedlich ausrüsten können, um uns dann durch die verschiedenen Levels zu kämpfen. Adrian, du hast ja von uns dreien die meiste Zeit in dem Spiel verbracht. Wie würdest denn du das Gameplay jetzt im Allgemeinen, wenn man mal Hades als Vergleich zieht und was es für Besonderheiten gibt, insgesamt beschreiben?
Ja, also im Gegensatz zu Hades ist halt nicht so storylastig. Also die Story ist ja sehr, sehr knapp gehalten. Also kommt halt ein Bösewicht, greift halt diese Ember Knights Welt an und man muss halt dann diese Welt retten sozusagen. Also das ist es schon. Und genauso wie bei Hades ist es halt so, dass man am Anfang auch nur eine Waffe hat und man mit der Zeit die weiteren Waffen überhaupt freischaltet. Und die haben halt auch ihre eigenen Eigenschaften. Also es gibt ja das Schwert, den Hammer, Zauberstab, Sense und Bogen, glaube ich. Und noch so Handschuhe. Und das war's eigentlich schon so jetzt vom Gameplay.
Nee, also ich finde, man kann noch ergänzen, dass sich Ember Knights insbesondere darauf Acht nimmt, dass man so eine Art, ich würde es jetzt mal Biome nennen, durchspielt. Also jede Stufe, die man durchspielt, hat ein bestimmtes Thema, wo man dann auch am Ende eben auf einen passenden Level-Boss trifft, den man dann besiegen darf oder den man dann überwinden darf. Und dann kommt man in eine neue Welt, die auch ein eigenes Biom hat. Also es geht schon auch darum, also auch wenn die Story jetzt nicht offen erzählt wird, wie es jetzt vielleicht in Hades der Fall ist, finde ich, hat man sehr viel Storytelling über die Levelwelt hinweg, weil man sich halt dann zuerst durch so einen Wald kämpft und dann im späteren Verlauf durch eine untote Welt, sage ich jetzt mal, so ein Schloss. Und auf diesem Weg halt so eine Art Story dargelegt bekommt. Aber im eigentlichen Sinne geht es vor allem darum, dass sein persönlicher Ember Knight eben durch das Besiegen und durch das Überwinden dieser Räume bis zu den Bossen hin immer stärker wird. Und man dann halt eben diese gängigen genretypischen Upgrades oder was auch immer wieder findet. Jan, du hast ja von uns allen am allerwenigsten verbracht. Wie würdest du das Gameplay jetzt noch ergänzend beschreiben?
Also ich finde den Hades-Vergleich sehr passend, weil es für mich halt irgendwie so doch sehr, sehr viele Überschneidungspunkte gibt. Sei es jetzt eben diese kleinen Bühnenlevel, die man da eben dann bezwingt und eben auch die verschiedenen Biome hat. Das ist bei Hades ja genauso. Dann eben auch, dass man sich im Vorhinein auf die Waffe festlegt. Genau, und dann eben die verschiedenen Gegner dann eben in Echtzeit besiegt. Also ich kann da jetzt eigentlich auch nicht mehr viel ergänzen.
Okay. Ja, ich meine letztendlich, das Gameplay lässt sich dann vor allem wahnsinnig gut beschreiben über die verschiedenen Beeinflussungen, sag ich mal, die man während eines Runs bekommen kann. Also wir haben ja schon ganz kurz die Waffen angerissen. Es gibt dann später noch Items und natürlich auch verschiedene Skills. Dann lasst uns doch einfach mal zu einer der wichtigsten oder offensichtlichsten Dinge hingehen, nämlich das Grafikdesign und die Aufmachung von dem Spiel. Denn da, finde ich, ist das Spiel schon im Genre außerordentlich, oder? Das kann man so sagen, Adrian.
Ja, also das ist, also die, das ist halt eine Pixelgrafik. Und die Welten unterscheiden sich halt doch sehr stark grafisch. Also du hast sie angesprochen, mit dem verwünschten Wald. Und dann geht es aber auch halt weiter bis zu einer ja, also so Roboterstadt, also so technologisierten Ruine, muss man ja so sagen. Und da unterscheiden sie sich halt extrem stark. Und auch die Gegner sehen alle sehr anders aus. Also jede Welt hat seine eigenen Gegner, auch vom Artdesign her, auch die Bosse. Und sie verhalten sich auch entsprechend anders natürlich.
Mhm. Vielleicht nochmal, um auf diese Pixelgrafik zurückzukommen. Pixelgrafik ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff. Also es ist halt schon recht, ich würde mal sagen, hoch aufgelöst und auch sehr farbenfroh. Also für mich, der eigentlich so gar nicht auf Pixelgrafik steht, ist es durchaus ansehnlich bis hübsch, muss ich sagen, weil es ja eben dann doch auch viele ja, Details im Grunde gibt.
Ja, also jede Welt hat doch seine eigene Farbgebung. Also dieser verwünschte Wald ist halt sehr ja, Brauntöne, Grüntöne, dann diese, dieser Eispalast, die zweite Welt oder zweite Level ist halt sehr blau. Also und dann zum Beispiel das Endlevel ist lila.
Also ich für meinen Teil finde, dass wenn man nur Pixelgrafik sagt, wird man dem Spiel nicht ganz so gerecht. Weil was zwar stimmt, ist, dass man sich auch, wenn man jetzt sich so die Krüge oder diese zerstörbaren Elemente außenrum anschaut, dann hat man schon so ein leichtes Gefühl von letzte Spiele auf dem Super Nintendo. Aber die Ember Knights selber sind ja so lodernde kleine Flammen, also Embers. Und die wirken, finde ich, gar nicht pixelig. Die wirken dann doch sehr, sehr scharf gezeichnet. Und auch die Bosse und Gegner, finde ich, sind nicht stark verpixelt. Also da wird man dem Spiel, finde ich, nicht ganz gerecht. Die Animationen, finde ich auch, sind deutlich über dieser gängigen Pixelgrafik. Und ich finde, dass das Spiel vor allem durch sein Grafikdesign eine wahnsinnig gute Lesbarkeit hat. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich nicht gerade verstehe, was passiert, es sei denn, man spielt eben zu viert im Koop und es passiert zu viel auf dem Bildschirm, dann kann man schon mal durcheinander kommen. Aber das ist, glaube ich, auch gewolltes Chaos von einem Koop-Game. Ich sehe aber gerade darin echt die Stärke von dem Spiel in der Grafik und im Design, weil eben durch dieses Pixelige mit dieser, vielleicht ist das Wort Tiefenschärfe das Beste, was ich jetzt finden kann. Dadurch finde ich, hat das Spiel eine echt hohe Lesbarkeit. Zumindest ging es mir so. Ich war von dem Spiel in der Lesbarkeit nie überfordert.
Ging so. Also gerade als wir es dann im Koop gespielt hatten zu dritt, ja, da war es wirklich Chaos. Ja, es geht. Da ist bei mir aber vielleicht auch das Problem, dass ich dann auch mit der Farbunterscheidung immer so ein bisschen meine Probleme habe. Und da sind halt dann doch diese vielen bunten Elemente dann doch manchmal ein bisschen schwierig für mich. Aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine persönliche Geschichte. Dadurch, dass die Hintergründe ja immer gleich sind und die Spielfiguren sich ja auch farblich eben hervorheben, kann man die schon ziemlich gut erkennen. Aber dadurch, dass die Waffen dann oder Angriffe eben auch noch verschiedene Farben haben oder die Gegner, muss ich mich dann schon ein bisschen konzentrieren, um zu checken, was abgeht.
Ja, das ist auch so. Also du musst doch wirklich immer wissen, wo dein Charakter gerade ist. Sonst verwechselst du sie auch einfach. Du kannst nicht die ganze Zeit auf die Farbe vom Charakter achten und auf die Gegner, wo du ausweichst. Das geht einfach nicht. Also vielleicht zur Pixelgrafik. Also ja, und es ist halt, wie auch schon gesagt wurde, hochauflösend. Also es ist halt eher, sagen wir mal, so angedeutet, die Pixelgrafik, so würde ich es jetzt sagen. Weil die Animationen sind auch sehr flüssig alles. Also das sollte man nicht unterschlagen. Und das ist wahrscheinlich auch nur Mittel zum Zweck, dass man sich vielleicht nicht an der Grafik so sehr stört, als wenn es wirklich alles fein gezeichnet wäre und dann das vielleicht nicht so gut passt wie in einem, wie hießen denn diese Hades-Vorgänger? Jetzt weiß ich mir nicht ein. Die haben ja eine wunderschöne Grafik gehabt, die wirklich schön, wo viel Aufwand betrieben wurde. Das alles und das wird es vielleicht stören in so einem Spiel.
Ja, ist dann ja vielleicht auch, je nachdem, was man dann eben für Grafiker hat und welches Grafikbudget man hat. Sowas beeinflusst das Ganze natürlich auch. Und wenn man jetzt jemanden hat, der eben nicht gut zeichnen kann oder der lieber eben mit, weiß ich nicht, wie das dann jetzt hier heißt, mit Pixeln seine Sachen zusammenbaut, hat das natürlich auch einen groben, großen Einfluss. Und
Ja.
vielleicht auch das, worauf die Entwickler dann selber stehen. Ich glaube, da steckt jetzt ja auch
Genau.
kein großes Studio hinter, könnte ich mir vorstellen.
Nee, nee, kein Fall. Vielleicht ist,
Was, das, ja, red du bitte.
also vielleicht als Vergleich, würde sagen, vielleicht kommt jetzt so von der Pixeligkeit her so ein bisschen an Dead Cells ran. Dead Cells ist meiner Meinung nach ein bisschen pixeliger, aber so in die Richtung geht das. Alles sehr flüssig,
Ja.
nur leicht angetäuschte Pixel eigentlich. Das.
Ich muss aber sagen, also ich bin nämlich auch kein großer Freund von diesen sehr, sehr pixeligen Games. Also ich meine, ich habe zwar auch Terraria zum Beispiel gespielt, aber auch da ist es, war es ja eher eine Grafik, die dem Spiel oder dem Gameplay eigentlich sogar eher geholfen hat, einfach in der Übersichtlichkeit. Also ich finde es einer der großen Clues, dass sich das Spiel da eben so platziert, weil es läuft dadurch einfach auch auf fast jedem Rechner. Es läuft außerordentlich gut auf dem Steam Deck. Es ist, denke ich, es hat eine extrem niedrige Einstiegshürde, was jetzt die Belastung für den Computer angeht. Ich denke auch, aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, wie viel man solche Spiele spielt, dass gerade diese Pixelgrafik das Augenmerk mehr auf das tatsächliche Gameplay lenkt und eben die Steuerung. Und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also ich fand die Steuerung sehr, sehr gelungen, auch wenn ich hin und wieder das Joypad am liebsten in die Tonne getreten hätte, wenn ich irgendwie mal wieder die Figuren falsch reagiert habe und in die falsche Richtung gedasht bin. Aber ansonsten glaube ich schon, dass die Grafik dem Gameplay sehr, sehr entgegenkommt und auch eine direkte Steuerung und vor allem auch eine unverzögerte. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich an der Technik scheitere. Ich wusste, ich scheitere an mir selber, wenn irgendwas passiert. Ging es euch da anders?
Nö, überhaupt nicht. Also ich fand auch, dass die Steuerung sehr intuitiv und ja, sehr eingängig war, gut funktioniert hat, gut reagiert hat. Mit dem Controller hat das echt gut geklappt.
Ja, die ist super direkt. Wenn man es jetzt wieder mit Hades vergleicht, dass man am Anfang ja auch relativ langsam mit dem Angriffen und so weiter. Das hat man halt nicht in dem Spiel. Also man hat sehr schnell, ja, wie sagt man, so ein direktes Feedback aus den Waffen zurück, wie schnell die zuschlagen, wie aktiv das ist. Das hat nichts mit den Skills vom Charakter zu tun, sondern man hat das sehr, sehr gut unter Kontrolle.
Ja, ich sag mal so, darüber haben wir ja schon so oft gesprochen, dass es in den Roguelikes eben eine persönliche, also eine Progression gibt von dir selbst am Controller und eben immer diese fortwährende Progression im Spiel. Und die bekommt das Spiel aus meiner Wahrnehmung wirklich wahnsinnig gut hin. Wobei ich, das kann ich vielleicht jetzt schon ein bisschen vorziehen zu unserem späteren Feedback- oder Fazitrunde, meine persönliche Progression war dann doch ein bisschen zu langsam, wenn es darum ging, das Spiel besser zu beherrschen. Was aber weder am Grafikdesign noch am Gameplay liegt, sondern ein bisschen einfach daran, dass ich halt nicht so gewandt am Controller bin und da dann auch eine Hürde hatte, die ich dann nicht irgendwann mehr nehmen konnte. Ich war schlicht einfach zu schlecht mit dem Controller. Ich glaube, Janne ging es da so ein bisschen ähnlich, ne?
Ja, das liegt allerdings daran, dass ich zu dieser Art Spiel, dass das einfach nicht so meins ist, ich so solche Art Spiele wenig gespielt habe. Und auch bei Hades meine großen Probleme habe. Und ja, ich dann so mir am Ende gedacht habe, okay, es ist jetzt sehr ähnlich zu Hades. Einziger Unterschied ist dann eigentlich nur eben die Multiplayer-Komponente. Das heißt, wenn ich es alleine jetzt Lust auf so eine Art Spiel hätte, dann würde ich dann doch eher bei Hades landen. Deswegen habe ich halt auch relativ wenig Spielzeit jetzt in dem Spiel gesammelt.
Ja, dann lasst uns doch mal auf den ersten wichtigen Punkt im Gameplay kommen, nämlich das, was ganz am Anfang ist. Wir erstellen unseren Ember Knight, der sieht eigentlich immer gleich aus. Wir können den zwar so ein bisschen farblich anpassen, aber bevor wir in den Krieg quasi ziehen, wenn wir in den Riss hineinspringen, müssen wir eigentlich eine der größten Entscheidungen treffen, nämlich mit welcher Waffe wir denn diesen Run bestreiten wollen. Und diese Waffe ist dann so eine Art Wahl unserer Rolle, unserer Klasse, wenn man so möchte. Denn durch die Waffe haben wir eben ein bestimmtes Gameplay, wird uns vielleicht nicht aufgezwungen, aber schon, dass wir eine Einschränkung bekommen. Also wir können wählen zwischen einem Schwert, einem Bogen, einem Stab, einem Hammer. Für mich sind es Wurfsterne, aber ja, die heißen irgendwie Rasierklingen oder so. Und einer Sense und ganz zum Schluss dann noch einem Handschuh. Und je nachdem, welchen wir davon nehmen, haben wir eine andere Wahl von festen Skills. Also ein einfaches Beispiel: mit dem Schwert schlägt man halt im Nahkampf und mit dem Bogen schießt man auf die Ferne. Und jede Waffe hat dann noch einen Zweitangriff. Und so wird unser Gameplay dann für den kommenden Run beeinflusst. Jetzt fange ich mal dann doch mit Adrian an, weil er die meiste Zeit hatte. Adrian, wie hast du oder welche Waffen hast du am meisten gewählt und was fandest du am gelungensten da?
Also für mich am gelungensten fand ich die Sense. Also weil die skaliert einfach extrem gut. Die hat halt so einen Sekundärangriff, wo man seine Crit-Chance erhöht und dann gibt es halt Items auch, die halt sagen, du heilst dich mit jedem kritischen Treffer und dann wird man halt sozusagen unbesiegbar, weil man sich die ganze Zeit wieder heilt, egal wie viele Treffer man bekommt. Ich muss mich übrigens auch korrigieren, das ist kein Handschuh, sondern ein Mantel, aber man schießt halt aus den Händen irgendwelche Bälle raus. Das ist auch ganz gut, habe ich aber nicht so lange gespielt und dann habe ich halt noch mit dem Schwert und dem Hammer gespielt. Den Stab und den Bogen, die fand ich beide ja nicht so gut.
Ah ja.
Aber
Jan, welche Sachen hast du gespielt?
Einzeln habe ich natürlich mit dem Schwert gespielt, weil ich nichts anderes freigeschaltet hatte. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, was ich im Multiplayer gespielt hatte. Kann sein, dass das eine Fernkampfwaffe war.
Ja, ich glaube, du hast den Stab gespielt.
Den Stab, okay.
Ich glaube, Simon hatte den Bogen genommen.
Ich habe den Bogen und dann später habe ich ganz viel die Rasierklingen gespielt oder was auch immer das sind, Wurfsterne, die mochte ich ganz, ganz gut. Damit habe ich mich wohl gefühlt.
Okay, das heißt, Simon, du bist dann doch eher in den Fernkampf gegangen. Gab es da einen Grund dafür, dass du dich eher für eine Fernkampfwaffe entschieden hast und nicht für eine Nahkampfwaffe?
Das war eigentlich oder ist in fast allen Spielen, die ich mache, so meine erste Wahl. Das ist einfach eher, ich mag Hit and Run lieber als dashen nach vorne und halt eben in Nahkampf gehen. Und in Amber Knights ganz besonders habe ich mir mit den Fernkampfwaffen persönlich leichter getan, weil gerade in den ersten Räumen man auf die Ferne sich leichter tut, einen perfekten Raum zu schaffen. Zumindest ging es mir so. Denn wenn ich in den Nahkampf musste, habe ich dann immer mal noch eine mitbekommen. Und wenn man einmal Schaden bekommt, kriegt man nicht den perfekten Raum und das fiel mir einfach mit einer Fernkampfwaffe leichter und es ist auch irgendwie mehr das Gameplay, was ich lieber spiele, um ehrlich zu sein.
Okay, vielleicht könntest du noch einmal ganz kurz erklären, für die, die das Spiel nicht kennen, welchen Vorteil bietet denn eigentlich so ein perfekter Raum? Also warum, also klar, man möchte keine Lebenspunkte verlieren. Gibt es da noch weitere Vorteile, die man davon hat?
Ja, also es gibt unterschiedliche Sachen, die man durch einen perfekten Raum bekommt. Also einmal gibt es dann in dem Raum selber mehr Gold, also ein bisschen mehr ein Reward, den man rausbekommt. Aber es gibt eben auch, worauf wir später noch kommen, Relikte, die einem einen zusätzlichen Benefit für jeden perfekten Raum und so weiter geben. Also es ist durchaus, unabhängig davon, dass es natürlich Sinn macht, wenig Leben zu verlieren, hilfreich, perfekte Räume zu haben, weil man einfach mehr pro Raum bekommen kann, was dann vor allem im Skalieren hinten raus halt dann deutlich hilfreich einfach ist. Man tut sich dann am Ende hin leichter, wenn man frühes mehr perfekte Räume hat.
Okay. Adrian, ähnliche Frage für dich. Du bist ja scheinbar doch mehr in den Nahkampf gegangen als in den Fernkampf. Gab es da irgendwelche Gründe für?
Also ich habe jetzt sehr viel mit der Sense gespielt, bei der die macht halt einen größeren, so einen kleinen AOE-Schaden, weil die Sense ausgeholt wird sozusagen. Also da kommen halt mehrere Gegner auf einmal bekämpfen und da konnte ich halt am meisten perfekte Räume clearen. Das Das hat dort bei mir am besten funktioniert. Und später im Spiel ist das eigentlich unmöglich oder sehr schwierig, noch perfekte Räume zu fangen. Also eigentlich schafft man es nur, weil man in den ersten zwei Welten, dass man das relativ häufig und zuverlässig hinbekommt. Und dann nachher nicht. Also da ging es mir halt wirklich um das Late Game, dass man da weiterkommt. Und wenn man auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt, ist das sowieso nochmal, schafft man es eh nicht mehr. Oder meist oder noch sehr schwierig, einen perfekten Raum zu machen.
Und okay. Ja. Wenn man jetzt vielleicht so als kleines Zwischenfazit, so was die Waffen angeht, ihr habt jetzt ja beide sehr unterschiedliche Waffen genannt, mit denen ihr am liebsten spielt, spricht jetzt für mich dafür, dass die Waffen gut ausbalanciert sind. Also dass es jetzt vielleicht nicht hier so die Überwaffe gibt, mit der alle spielen, mit der man auf jeden Fall das Spiel immer schafft oder deutlich leichter schafft als mit den anderen. Das ist ja eigentlich auch wichtig, dass die Waffen dann ganz gut ausbalanciert sind, dass man vielleicht sich auch mal ein bisschen durchprobieren kann.
Und ja, ich finde schon, dass jede Waffe ihre Berechtigung hat. Es wird mit Sicherheit, wir sprechen bei solchen Spielen ja auch immer um eine Meta, es wird bestimmt irgendeine Meta geben, wo man dann runtergebrochen über 1000 Runs sagen muss, also mit der Waffe hat man einfach eine höhere Winrate oder sonst irgendwas, sowas gibt es bestimmt. Das habe ich jetzt in meinem Spiel nicht gemerkt. Ich habe lediglich gemerkt, dass man halt je nachdem, was man für ein Gameplay mag und wie man sich wohlfühlt, hat mit einigen Waffen besser aufgehoben ist als mit anderen. Ich konnte persönlich zum Beispiel den Hammer überhaupt nicht spielen. Der war mir viel, viel zu langsam. Also viel zu langsam. Und ich hab das Timing zum Treffen überhaupt nicht hinbekommen, habe dann ständig Schaden bekommen. Das habe ich zwei Runs probiert und habe dann den beiseite gelegt und habe mir gedacht, okay, dich lange ich nie wieder an. Und ich denke, so hat jeder so sein persönliches Spiel. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Waffen alle ihre Berechtigung im Spiel haben. Ich denke, in der Spitze wird es da schon Unterschiede geben. Und ich glaube auch, dass die Sense so, die wahrscheinlich über alle Waffen hinweg, wahrscheinlich die ist mit der höchsten Winrate, wahrscheinlich. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, ich mir auch. Also, aber ich muss halt sagen, wenn ich das mit zum Beispiel den Waffen aus Hades vergleiche, ich finde, die sind in Hades schon besser ausbalanciert. Also habe ich gerne mit den Bogen auch gespielt und so. Und bei Ember Knights hat es bei mir aber keinen Klick gemacht. Also aber es kann sein, ja. Ich hätte vielleicht mehr Chancen einräumen müssen. Aber es war mir auch einfach zu viel, immer auf dieses perfekte Timing beim Abschuss zu achten und solche Geschichten. Also.
Ja. Ja gut, kann ja sein, dass dir die Mechanik da nicht taugt, dass die Umsetzung des Bogens bei Hades ein bisschen besser gefällt. Das ist dann ja persönlicher Geschmack.
Ja, aber die Mechanik
ist ja durchaus normal.
Also diese Mechanik beim richtigen Zeitpunkt halt los abzuschießen, hat der Hades auch. Aber irgendwie hat es dort irgendwie besser geklappt. Also, es ist halt einfach so, wie es bei mir ist. Es hat einfach nicht funktioniert bei mir.
Okay, ich denke mal, dann haben wir die Waffen soweit, denke ich, abgefrühstückt. Oder habt ihr noch etwas, was ihr zu den Waffen noch unbedingt ergänzen wollt?
Im Laufe des Spiels kann man jede Waffe noch upgraden, beziehungsweise so ein bisschen so individualisieren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau war. Man findet, glaube ich, irgendwie solche Orbs, die man halt sozusagen sockeln kann in die Waffen und dann gibt es halt so drei Stufen und in allen drei Stufen kann man halt so drei Sachen auswählen und dann hat man halt so seine kann man jede Waffe dann noch so eigene Spezialfähigkeiten oder Eigenschaften geben, also schneller schlagen, stärker schlagen, Crit-Chance erhöhen und so weiter oder eine andere Special-Angriff oder solche, sowas.
Ist dann also quasi das Metagame, was mich dann,
genau,
was man dann eben in Ember Knights hat.
So Modifications heißt das, ja. Also zum Beispiel beim Schwert gibt es halt, wenn man über 75% Leben hat, dann hat man noch Feuerschaden. So als Beispiel. Mhm. Und wenn man halt irgendwie alle drei Stufen durch hat, dann kriegt man halt nochmal so eine vierte Stufe freigeschalten. Und das war, glaube ich, beim Schwert so ein Wirbelangriff.
Ja, genau, ist der Wirbelangriff, die Spin-Attack.
Genau, und da kann ich mir halt vorstellen, dass er zum Beispiel an dieser Stab auch extrem stark wird mit der Zeit. Das ist ja oft so, dass halt immer diese ganzen Magier-Builds in jedem Rollenspiel oder sowas erst im Late-Game eigentlich wirklich stark werden. Das kann ich mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass das später wirklich gut wird.
Okay, jetzt haben wir die Waffe ausgewählt, wir haben unseren ersten Raum geschafft und dann hatte Simon ja eben schon mal so ein bisschen angeklungen und vielleicht magst du ja auch etwas dazu sagen. Dann haben wir die Möglichkeit, an Relikte oder andere Items zu kommen.
Ja, also die Reihenfolge ist eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, dass man zuerst einen Skill aufnimmt und dann ein Relikt. Das ist jetzt aber hier für uns gar nicht so besonders wichtig, weil die Relikte haben, glaube ich, jetzt hier auch ganz erstmal den Vorrang verdient in der Beurteilung. Mit der Waffe wissen wir in Anführungszeichen jetzt mal übertragen, was für eine Klasse wir spielen wollen. Also mit dem Schwert sind wir eher ein Krieger, mit dem Bogen sind wir eher ein Bogenschütze und so weiter. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, Relikte aufzunehmen, die nochmal unseren Charakter stärker machen. Und da gibt es eine ganze Handvoll. Also das sind ganz, ganz viele von ganz einfachen Relikten, die uns ein bisschen mehr Leben geben in jedem Raum, wenn wir rausgehen, bis zu welchen, die uns ein bisschen mehr Schaden auf bestimmte Angriffe geben. Und dann gibt es aber auch sogenannte, was sind das, Rare Relics, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Relikte haben halt,
legendär,
haben, ja genau, selten. Die haben halt verschiedene Sachen, also wo man dann eben deutlich stärker wird. Und diese Relikte kann man auf zwei Arten bekommen, entweder weil man in einem Raum den eben nicht stirbt und dann als Reward ein Relikt auswählen kann, oder wenn man in der Zwischenzeit einmal in jedem Biom gibt es die Möglichkeit, bei einem Händler dann zufällig Relikte auch zu kaufen. Und diese Relikte können maßgeblich Einfluss nehmen darauf, wie man seinen Bild baut. Denn da sind wir jetzt wieder bei den Roguelikes. Auch wenn man sich am Anfang für einen zum Beispiel Mensch mit Schwert entscheidet, weiß man deswegen nicht automatisch, ach, ich mache jetzt hier einen auf Wirbelwind mit Feuer, sondern man muss mit dem arbeiten, was man bekommt. Und da haben die Relikte, finde ich, schon einen großen Einfluss darauf, was du tust. Weil wenn ich jetzt einfach nur mal um ein Beispiel zu nennen, den Thundering Hammer nehme, der mir meine Blitzschaden um 25% die Chance erhöht, einen Sturm auszulösen, dann habe ich natürlich ein großes Interesse daran, dass dieses Relikt auch getriggert wird. Und dadurch wird sehr stark darauf Einfluss genommen, wie ich mich weiter im Spiel verhalten möchte. Also ich fand, wie es halt in den Roguelikes häufig ist, dass diese Relikte schon sehr das Salz in der Suppe sind. Wir kommen ja nachher nochmal auf die Skills zu sprechen, denn die Skills wählt man auch nicht zwingend für den ganzen Run, sondern kann die auch nochmal verändern. Die Relikte kriegt man halt und baut dann darum so ein bisschen sein Bild. Zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. Ich weiß nicht, Adrian, du hast ein bisschen mehr gespielt. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Relikte mit am meisten Einfluss darauf nehmen, was für ein Bild du am Ende haben möchtest. Oder täusche ich mich da jetzt?
Nee, das ist vollkommen korrekt. Wobei ich jetzt muss sagen, auch diese Tiers von den Relikten, die fand ich gar nicht so relevant. Also nur weil er irgendwie etwas legendär ist, heißt das nicht, dass es jetzt ein gutes Relikt ist irgendwie. Es gab ein paar, aber eigentlich muss es einfach nur zusammenpassen. Und wenn man halt Pech hat, dann klappt es halt auch einfach nicht. Also ich hatte mehr Runs, wo es einfach nicht gepasst hat.
Ich glaube, dass da geht es nur um die Seltenheit und ein Common Relic droppt halt häufiger als ein Epic oder Legendary Relic. Und
aber
ich denke, dass es einfach die Drop-Rate ist, oder?
Nee, bin ich mir nicht so sicher, weil es gibt diesen, ich weiß nicht, ob den hattest, diesen Schildkrötenpanzer. Ich glaube, die ist sogar Bowsers, oder ist Bowser oder irgendwie sowas. Und wenn du halt dann dodgst, dann bist halt dieser Schildkrötenpanzer aus Super Mario und kannst damit auch Schaden machen. Den habe ich sehr häufig bekommen.
Dann,
und ich glaube, der ist
als, an den würde ich mich erinnern.
Es ist auch wirklich der Einzige, an den ich mich erinnern kann. Wirklich gut. Und der kam sehr häufig, bin ich der Meinung. Der kam sehr häufig und ich meine, der ist legendary.
Kann auch Glück gewesen sein.
Ja, so oft nicht. Also ich kann noch mal gucken, ob der wirklich legendary war. Aber ich meine,
ich hatte ihn in der Zeit, wo ich gespielt habe, Tatsache nie.
Das ist ja das Schöne an den Wahrscheinlichkeiten. Es kann halt sein, dass ein seltenes Relikt 10-mal hintereinander kommt bei einem und es kann halt sein, dass es beim anderen nie kommt. So ist das halt.
Entschuldigung, das heißt, der heißt Doomshell und ist legendär. Ja. Und den muss man auch erst freischalten teilweise. Also man kriegt nicht jedes Relikt nur durch unendlich viel spielen, sondern die muss man halt freischalten mit der Zeit. Das ist ja auch.
Ja, also ich fand halt, dass das wieder das Spannende an so einem Run-Spiel ist. Man geht nackig in den Raum rein, sagt, ich habe heute ein Schwert in der Hand und das Erste, was man findet, ist ein Relikt, das eigentlich gut für den Fernkampf ist. Ist uns allen schon mal passiert. Ich mag sowas sehr, sehr, gerade an den Roguelike-Spielen, weil man dadurch einfach immer vor neue Herausforderungen gestellt wird, auch die sich in seinem Run anzupassen. Natürlich ist das RNG dann auch etwas, was ein bisschen Einfluss darauf nimmt, ob ein Run erfolgreich ist oder nicht. Mir hat das in Ember Knights jetzt speziell wahnsinnig gut gefallen. Also ich habe gerne mit diesen rumgetüftelt mit den Relikten, was man denn dann so macht, gerade wenn man ein bisschen weiter im Run war. Ich finde, da haben sie einen sehr guten Job gemacht, das Spiel spannend zu gestalten, mit verschiedenen Möglichkeiten und auch Skalierungen zu arbeiten. Ich habe einige Sachen mal probiert, die dann gut funktioniert haben und dann auch einige Sachen, die katastrophal schlecht funktioniert haben, wo einfach die Skalierung nicht gut genug war. Und das ist ja das, was uns dann auch immer wieder zu diesen Run-Spielen zurückbringt. Also ich war, was diese Relics anging, wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Game, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das ist einer der besten Parts von dem Spiel, die auch den Wiederspielwert so wahnsinnig hoch gemacht haben. So war zumindest mein Eindruck.
Eine Verständnisfrage hätte ich noch dazu. Also ist es so, dass man dann ein festes Relikt bekommt? Ich weiß das jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Oder ist es so, dass man eine Auswahl hat aus Relikten?
Es ist eine Auswahl. Eine Auswahl,
genau. Okay. Und du kannst auch freischalten, dass du, glaube ich, dann 3 Relikte auswählen kannst.
Okay, das bringt natürlich dann ja auch noch mal genau. Eine sehr strategische Komponente mit rein.
Und dass du rerollen kannst.
Also es sind standardmäßig immer 3 Stück. Ich weiß nicht, inwieweit man da noch mehr bekommen kann. Das hatte ich dann in der Freischaltung. Aber den Reroll hat man, wenn man das freischalten möchte.
Waren es nicht am Anfang 2 Stück? Das ist vielleicht richtig Quatsch, aber ich meine zwar
am Anfang ist jetzt schon wieder bei mir so lange her. Ja. Ich kann mich immer an 3 erinnern. Das ist das Problem. Also
vielleicht waren es auch immer
2. Sagen wir es so.
Ist eigentlich egal.
Ja, ja. Genau. Also man hat eine Auswahl und kann dann eben dann versuchen, daraus dann sich was zusammenzubasteln, um einen vernünftigen Run eben zu machen und mit vielen Synergien halt auszustatten.
Genau. Und manche Relics lassen sich auch leveln. Also wenn du dasselbe Relic nochmal findest, dann wird es halt ein bisschen stärker, beziehungsweise später im Level kann man, gibt es so einen Schmied oder sowas, weiß ich jetzt gerade nicht. Da konnte man irgendwie gegen Bezahlung konnte man den dann upgraden. Jedes Relikt.
Ich hatte aber Tatsache nie das Gefühl, dass das irgendwie, gut, ich war aber auch nie, denn den letzten Endboss habe ich ja nie gesehen, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das dann im Endgame dann so von Relevanz wird. Da, wo ich gespielt habe, hatte das zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so wirklich große Relevanz.
Ja, da kommt halt wieder dann zum Beispiel das mit der Crit-Chance, die ich mit der Sense hatte. Weil es gibt diesen Handschuh, da hält man mit jedem Crit-Treffer, aber nur 1 HP. Und wenn man es halt 3-mal levelt, dann sind es 3 HP. Und so skalierst du halt das dann immer viel besser. Und
das stimmt, also, sowas skaliert dann.
Genau.
Ja.
Da gibt es ja noch zig andere, also oder andere Geschichten, dass man halt dann irgendwie, ein Gegner mit einem Feuerschaden besiegt, dann wird dann auch irgendwie geheilt und solche Geschichten. Und da hilft es natürlich alles, die Wahrscheinlichkeit hochzutreiben, dass man den Gegner in Flammen setzt und sowas. Also ich habe das schon, ich habe es eigentlich immer benutzt, wo es nur geht, auch einfach, weil man, was soll man sonst mit dem Geld machen, sozusagen.
Ja, das stimmt.
Also bevor man...
Okay. Nee, sprich noch zu Ende, bitte.
Achso, ja, bevor man halt sagen wir so, das Geld anhäuft, ja, sollte man es lieber ausgeben. Weil gerade später im Spiel sammelt man halt sehr viel Goldmünzen. Die muss man halt wirklich ausgeben. So viel kann man im Shop dann nicht ausgeben und das meiste im Shop ist dann auch irgendwie nicht so gut. Ja, muss man auch ein bisschen Glück haben.
Okay. Ja. Ja gut, das ist ja bei Roguelites eigentlich immer ein bisschen auch mit drin, dieser Glücksaspekt, den man dann eben haben muss. Genau, dann würde ich gerne einen Schritt weitergehen und es kam jetzt auch schon wieder durch, ne? Irgendwie diese Items, die Relikte, die Sind natürlich auch immer im Zusammenspiel mit den Skills, die man hat. Vielleicht erstmal, was ist denn bitte ein Skill? Adrian.
Ja, also ein Skill ist halt so ein Sonderitem, was man halt einsammeln kann. Manchmal, also manchmal droppt man halt eben die Relics oder halt dass die Stats besser werden oder halt eben diese Skills. Und das kann halt eine Balliste sein, die man positionieren kann oder halt eine Bombe werfen oder Gegner einfrieren, lauter solche Geschichten. Das Interessante ist halt dort auch, dass sie, also ich habe jetzt an zwei oder drei Stellen was gefunden. Da kann man mit bestimmten Skills Räume freischalten und dadurch halt zum Beispiel ein Kostüm oder solche Geschichten ein Achievement erreichen.
Ja, bei den Skills kann man vielleicht noch dann dazu ergänzen, dass es 20 an der Zahl gibt. Also es sind gar nicht so viele unterschiedliche Skills. Ein paar davon schaltet man über das Spiel frei, die hat man nicht von Anfang an, sodass man da auch, wenn man häufigere Runs spielt, sehr, sehr schnell die verschiedenen Skills eben kennt. Und man bekommt im Laufe des Spiels relativ schnell eben zwei Skills, die man dann ausrüsten kann. Und die man neben den Waffenfertigkeiten, die man ausführen kann, eben noch dazu machen kann. Also gibt ganz klassische Sachen wie so ein Feuerstrahl, dann gibt es so Arcane Bolts heißen die man verschießen kann. Es gibt aber auch so Fähigkeiten, die so eher in die Richtung Crowd Control gehen, wo man Sachen einfrieren kann. Man kann Ballisten stellen. Also hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, muss aber auch da wieder eben darauf hoffen, dass bestimmte Sachen, die man gerne hat, eben droppen. Man ist nicht gezwungen, dann einen Skill, den man am Anfang aufnehmen musste, das ganze Spiel zu haben. Also man hat mehrere Möglichkeiten, dann den Skill eben auch nochmal zu switchen, falls man in irgendeiner Art und Weise ein anderes Spiel haben möchte. Und so kann man halt eben Einfluss darauf nehmen, was man neben den Waffenfähigkeiten, die man genommen hat, eben noch für Möglichkeiten hatte. Jetzt einfach mal ganz blank gefragt, Adrian, was waren dein Lieblingsskill, den du genommen hast? Ich für meinen Teil, ich habe wahnsinnig gerne so wiederholbare Skills mit wenig Cooldown gehabt, wie zum Beispiel diese Arcane Bolts, deswegen sind mir die auch gleich eingefallen.
Bei mir war das diese Hailstone Armor, also wo man diese Schneebälle um sich herum hat.
Ja.
Weil dann frieren halt die Gegner ein und wenn ich halt wieder Sense halt wieder, konnte man halt mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Oder auch so die Frostwall zum Beispiel war super. Jetzt bin ich überlegen, noch was gab es noch was Interessantes, weil. Ah, was ich sehr oft genommen habe, ist diese. Ja, dieser Fire Breath, weil
Ja.
der hat einen ganz wichtigen Effekt auf Nahrung, weil man damit Essen kochen kann, das man findet, was einem normalerweise halt und
Genau.
dann kriegt man mehr Heilung. Das ist halt extrem wichtig eigentlich im Spiel. Jetzt bin ich überlegen. Ja, aber da fällt mir was ein. Das war der Grund, wieso ich auch mit der Sense gespielt habe, da konnte man die Äpfel noch zerschneiden. Und dann hat man
Ja,
auch irgendwie
stimmt.
was bekommen. Da gab es nämlich auch noch so einen Effekt, dass das, also die Sense ist wahrscheinlich Meta, ja.
Okay, also ich sehe schon, dass Adrian auch das Spiel eher als Kochspiel gespielt
Ja,
hat, so als
ja,
Ingame.
ja. Ja. Nee, aber das ist halt
Das
wichtig. Das ist halt ein Teil der Mechanik. Und das macht doch viel aus, weil, wie war das jetzt? Ein Apfel bringt, glaube ich, 5 Heilung und wenn man es kocht, sind es, glaube ich, 15 oder sowas.
15.
Und
Ja,
oh, das ist
15.
schon massiv.
eben, und ich habe immer, sobald es halt diesen Firebreath ankommt, habe ich ihn immer mitgenommen. Und ja, das ist halt wirklich viel.
Ja.
Und
Okay, dann würde ich ja gerne noch mal.
Leben ist halt ein knappes Gut in dem Spiel, muss man auch sagen.
Okay, dann würde ich gerne noch hier so eine Trivia gerne aufmachen. Und zwar gibt es ja fast auch Adrians persönlichen Skill. Und zwar gibt es Arians Lucky Dice. Den finde ich an sich eigentlich ganz interessant. Weil jedes Mal, wenn man diesen Skill aktiviert, dann wird ein Würfel gewürfelt und je nachdem, was man auf diesem D6 würfelt, bekommt man etwas anderes. Ist das ein Skill, den ihr mal gefunden habt, mal ausgerüstet habt, mal ausprobiert habt, oder ist euch das einfach viel zu viel Zufall?
Also ich hatte ihn und ich beim ersten Mal, wo ich ihn besessen habe, habe ich es wirklich nicht gecheckt. Es war wirklich so, dass ich es nicht ganz begriffen habe, was, weil es halt eben nicht sehr verlässlich ist. Ich habe ihn dann beim zweiten, ich habe exakt genau zweimal gespielt und hatte mit einem auch einen tiefen Run, wo es aber wirklich so war, dass das mein sekundärer Skill war und ich mit meiner Waffe und meinem primären Skill gut durchkam und dann halt immer diesen Würfel mal so, wenn es halt gerade gepasst hat, geworfen habe und da war das Ganze in Ordnung. Ich weiß nicht, inwieweit man gerade hinten raus mit so einer RNG, also per Design RNG krassen Waffe, krassen Skill ins Game reingehen will, weil man halt eben so viele verschiedene Outcomes hat, ohne halt eine Sicherheit zu haben. Also ich habe nicht, ich habe genau zweimal gespielt. Ich erinnere mich daran, dass ich ihn zweimal gespielt habe. Also war es wirklich nicht oft.
Ich schon.
Alles klar.
Ich habe den oft genommen.
Dann erleuchte mich.
Naja, also die Sache ist halt, erneuert sich relativ schnell. Also zur Erklärung, pro Schlag erneuert sich ja, er kriegt man legt man halt seine Skills wieder auf. Und dieser Lucky Dice ist halt relativ schnell aufgeladen und hat auch keine negativen Effekte. Also es ist nichts irgendwie so, dass da irgendwie nichts passiert oder sowas, sondern es ist immer irgendwie, man wird geheilt, es fällt ein Meteor runter, es gibt dann dieses schwarze Loch, man wird gebufft, also oder dass die anderen Skills komplett aufgeladen werden. Also der war schon, ich fand den schon gut.
Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich habe, also als erstes den Skill aufzunehmen, das fühlt sich für, also hat sich für mich immer komisch angefühlt. Ist aber wahrscheinlich auch eine Geschmacksfrage, ne?
Wahrscheinlich.
Ja, und was du auch sonst
Ja.
hast zur Auswahl. Also, was ich halt bei mir immer gemacht habe, ich habe meistens die Skills nicht mehr gewechselt. Also, da muss schon ein sehr guter Skill kommen oder, oder wirklich nur Schmutz da, was man gerade hat. Also,
Schmutz.
ja, das ist halt so. Also, zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde die Bombe zum Beispiel ist halt viel zu träge. Da habe
Ja.
ich die Gegner schon längst tot oder sowas. Die Balliste ist zum Beispiel auch super. Also ich finde die wirklich praktisch. Oder keine Ahnung, dieser Charge-Dash-Dings da irgendwie fand ich jetzt auch nicht so toll, ja. Aber
Den habe ich zum Beispiel sehr gerne genommen, aber nicht um was damit zu erreichen, sondern um
wegzukommen.
halt Mobility Skill. Genau. Ich fand ihn halt einen wahnsinnig guten Mobility Skill.
Ja.
Gestunt hat er auch noch. Also das fand ich, das hat mir Tatsache mehrfach bei vielen Runs wirklich geholfen. Gibt dir aber recht, wenn du halt dann auf einem anderen, du brauchst ja irgendwas, damit du die Dinger tot bekommst. Und wenn du halt nur diesen Charge hast und nicht irgendwie auf Waffe geskillt bist, dass du dann damit den großen Schaden rausknallst, dann wirst du es schwer haben, nur mit einem Charge.
Okay, bevor wir jetzt zu sehr ins Meta eintauchen, würde ich einfach sagen, wir halten mal fest, auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, sich das so schön zusammenzustellen. Und auch hier wieder, es gibt viele Skills, die man sich eben nach Geschmack und nach Waffe und wahrscheinlich auch Relikten dann eben entsprechend aussuchen kann. Und haben dann jetzt also, man kann sich also seinen Spielstil mit den Waffen, mit den Relikten, mit den Skills sehr gut festlegen und immer weiter ja, verschärfen, schöne Kombinationen finden. Dass das Ganze dann, wie es für einen Roguelite natürlich auch gehört, dann schön eskaliert. Jetzt ist es ja aber so, dass man ja auch gegen Gegner kämpft. Und man will ja nicht immer gegen den gleichen Gegner kämpfen. Wie sieht das denn bei Ember Knights aus? Wie ist denn da so die Gegnervielfalt? Sei es jetzt das Aussehen, sei es die Mechaniken. Simon.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass du in den verschiedenen Biomen dann immer wieder die gleichen Gegner bekommst und auch relativ schnell lernen kannst, was die denn so machen, denn sie machen immer das Gleiche. Das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, dass man sich, weil so hat man eben diesen persönlichen Fortschritt in seinem Spiel, in seiner Güte, wie gut man spielt, in seinem Spielskill. Weil ganz am Anfang ist man dann doch schon ein bisschen überrascht davon, wie sich manche Gegner verhalten. Also es gibt so chargende Gegner, die zeigen es dann an, jetzt charge ich, und das muss man halt lernen, sonst wird man beim ersten Mal erwischt. Von der Gegnervielfalt her bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das Ember Knight im Vergleich zu anderen Spielen ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es eine sehr große Vielfalt gibt. Das hat mich aber auch überhaupt nicht gestört. Weil man wird sowieso in dem Spiel mit so viel Informationen zugeknallt, dass man wirklich auch dankbar dafür ist, dass man nicht 200 verschiedene Gegnertypen lernen muss. Also ich fand die Vielfalt jetzt in jedem Biom nicht besonders groß, aber ausreichend. So würde ich es jetzt mal formulieren.
Das ist eigentlich nochmal ein ganz guter Aspekt, den du reinbringst, dass natürlich viele verschiedene Gegner eben ja dann eben auch viel Lernen erfordert. Und ist dann sicherlich, die Kunst ist dann hier so diesen Sweet Spot zu finden zwischen Abwechslung und Schwierigkeitsgrad.
Ja, ich denke, da haben sie es also ganz gut gemacht. Wenn ich jetzt über das Wiki hier drüber scrolle, dann ist es sogar Tatsache so, dass es wohl von den normalen Gegnertypen genau 8 Stück pro Biom gibt. Also dann hat sich mein Bauchgefühl der Tatsache bestätigt. Es sind 8 verschiedene Gegnertypen pro Biom. Die haben dann halt noch verschiedene Attacken und verschiedene Ausbaustufen zum Teil. Aber es sind dieselben 8. Und auf die trifft man dann halt im Wechsel. Und die haben halt ihre Attacken, die sie halt nacheinander abfolgen, und die muss man dann halt lernen.
Genau, dann sehe ich das richtig, dass es 8 Biome gibt, und dann landen wir bei dann ja
schon mal. Nee, nicht 8 Biome. Nee,
8 Biome, sondern 5 Biome, 8 Gegner, also
40. Das ist ja auch schon eine beachtliche Zahl, finde ich.
Ja, also fürs gesamte Spiel ja. Pro Biom ist es dann wahrscheinlich nicht so, wenn du halt nur 8 verschiedene Gegnertypen hast. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, Adrian, hast du das Gefühl gehabt, es hätte mehr Gegner geben müssen?
Nein, weil es gibt ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das auch zum Beispiel in der zweiten Welt ist, aber zum Beispiel in dieser Technikwelt, da wurden die Gegner auch noch gebufft und wurden halt noch mal viel schneller, noch stärker, komplett grausam manchmal, muss man sagen. Mhm. Und das ist halt auch so ein bisschen so Bullet Hell so ein bisschen geworden. Und also ich habe jetzt keine vermisst, vor allem, weil die halt doch sehr unterschiedlich sind, wie sie agieren. Weil es gibt ja in dieser Eiswelt dann immer die Magier, die einem die ganze Zeit was sind das, so ein Blizzard zaubern, der auch super nervig ist, und gleichzeitig stürmen einen halt dann diese Ritter an. Also ich fand das jetzt überhaupt, also ich habe da nichts vermisst jetzt an Gegnern.
Ja. Und ich finde insgesamt, dass es gerade, weil man eben durch diese verschiedenen Biome muss und dann halt eben auch, wenn man das erste Mal betritt, also der Run läuft schon 30 Minuten und man kommt jetzt ins letzte Biom und dann wird man mit neuen Gegnern konfrontiert, ist die Chance ja recht groß, dass man irgendwie auf einen dieser unbekannten Mechanismen reinfällt und dann doch an einem dieser Gegner stirbt. Und dann dauert es ja wieder, bis man mal so weit kommt. Also auch da ist es dann gut und wichtig, dass man recht schnell und auch kurze Zeit lernen kann, wie man gegen diese Gegner ankommen kann. Und deswegen wäre dann eine noch größere Vielfalt wahrscheinlich, naja, dann, ich fand das Spiel eh schon nicht extrem casual, aber dann wird's definitiv, dann sind wir weit weg von casual.
Okay, habt ihr noch etwas zu Gegnern zu sagen? Vielleicht noch, genau, das würde ich gerne von jedem nochmal wissen. Der Gegner, der euch am meisten genervt hat. Oh. Wenn ihr den gesehen habt, habt ihr gesagt, oh nee, nicht der schon wieder. Gab's sowas?
Ja.
Simon.
Ich muss, also das war wirklich so, das zweite Biom war irgendwie meine Achillesferse. Ich tat mir mit dem dritten Tatsache oft auch echt leichter. Vielleicht auch, weil ich finde, im zweiten Biom ist der Anstieg an Schwierigkeitsgrad recht signifikant, aber dein Charakter, also der innere Progress von deinem Charakter ist noch nicht so stark, wenn du nicht irgendwas total verrückt Starkes gefunden hast. Ich fand das zweite Biom mit immer, also für mich war das echt immer das Schwierigste. Gut, ich bin dann später immer im Boss gescheitert, aber das ist was anderes. Und in diesem zweiten Biom, da gibt es diese Ritter. Und die, also mit denen habe ich einfach keinen Frieden finden können. Die haben irgendwie, ich hab die einfach wahnsinnig schlecht abschätzen können. Und wenn die dich dann getroffen haben, haben die auch irrsinnig viel Schaden gemacht. Und die haben mir wirklich viele Runs versaut. Also sehr, sehr viele Runs versaut. Wie war es bei dir, Adrian?
Ich verstehe das mit den Rittern, weil ich hatte am Anfang auch diesen Eindruck, weil die ja diesen leicht verzögerten Dash-Angriff machen. Ich habe aber irgendwann festgestellt, dass das eigentlich halb so wild war. Und mein Hassgegner ist kein richtiger Gegner. Das ist nämlich in dieser Technikwelt dieser Turm, der die Gegner bufft. Und das ist auch irgendwie so ein Designfehler in dem Spiel, weil es gibt manche Level, da kommt man diesem Turm nicht dran, um ihn zu zerstören. Und der bufft halt dann die ganze Zeit, alle Gegner.
Das ist ärgerlich.
Ja, das ist auch wirklich ehrlich. Und dann kommst du halt nur mit einer Fernkampfwaffe hin oder wenn man, keine Ahnung, bestimmten Skill hat. Das ist halt wirklich, da bin ich mehrmals gestorben und ich habe mich gefragt, wer ich das ausgedacht habe. Andererseits gehört das zum Spiel, finde ich. Und das war halt mein Hass einfach, weil das Biom ist jetzt nicht sonderlich schwer, meiner Meinung nach. Da finde ich das zweite auch schlimmer oder das dritte sogar. Aber wenn die Situation zusammenkommt, dann habe ich das einfach gehasst. Und dann ist es egal, weil da gibt es so komische Drohnen, die ganz schnell um einen hin und hin rumzirkeln und dann so Blitze schießen. Und das ist. Die Kombination hat mich halt jedes Mal fertig gemacht.
Ja.
Ja, eine sehr interessante Wahl. Okay, jetzt gibt es ja nicht nur diese einfachen Gegner, sondern es gibt ja dann natürlich auch noch, wie es sich für so ein gutes Spiel dieser Art gehört, Bossgegner. Wann treffe ich denn auf einen Boss?
Ja, im Prinzip zweimal. Also in jedem Biom gibt es einen Zwischenboss oder einen Miniboss und dann gibt es einen, sagen wir mal, Endboss von dem Biom. Das heißt, wir haben fünf Biome, das heißt, wir haben jeweils einen Miniboss und dann eben einen Endboss. Das macht dann nach Adam Riese wahrscheinlich 10, oder? Sehe ich jetzt was?
Nee.
Und 8, die sind oder? Vom. Sind es 8?
Ja, es sind 4 Welten und die fünfte ist, hat der nur den Endboss.
Ach so, stimmt. Dann sind es aber 9.
9, Entschuldigung.
Ja, 9, genau. Und ich finde, die sind vom Design her alle total gut gelungen. Die sind auch fordernd. Also ist jetzt nicht so, dass du über den Boss einfach drüber fährst. Na klar, je nachdem, wie weit du halt in deinem Scaling bist, tust du dir mal leichter, mal schwerer. Die Minibosse fand ich, je nachdem, welche man bekommen hat, zum Teil sogar sehr fordernd. Je nachdem, wo du halt gerade in deiner Ausbildung von deinem Ember Knight warst, waren die dann echt, gerade wenn du so mal einen schlechten Raum hattest, fand ich die dann auch schon arg fordernd. Dafür, dass in Anführungszeichen nur Minibosse sind, aber sie sind natürlich deutlich leichter wie die Endbosse, also vom Design her. Ich spiele diese Spiele nie wegen den Bossen. Die Bosse gehören dazu, aber ich finde es immer nur doof, wenn sie zu schwer sind, die Bosse. Deswegen kann ich jetzt zu den Bossen selber gar nicht so viel sagen, außer dass sie mich nicht gestört haben. Und das ist so ein bisschen wie beim Schiedsrichter im Fußball. Wenn man nicht über ihn spricht, dann ist das Allerbeste. Also ich fand die Bosse gut fordernd, sagen wir es mal so.
Adrian, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich muss jetzt sagen, die Bosse konnte man meiner Meinung nach gut lernen. Also ich glaube, man kannte auch wirklich, wenn ich jetzt von vorne anfangen würde, das Spiel ohne irgendwelchen Progress, würde ich wahrscheinlich relativ weit kommen, weil ich ja diese Bosse jetzt sehr gut kenne oder kannte, weil die doch immer dieselben Angriffsmuster haben oder sehr ähnliche. Deswegen, da habe ich auch keinen Hassboss oder irgendwie sowas. Wenn man es halt kann, dann kann man das und das hat sich dann erledigt. Also die wirken nur beim ersten Mal sehr stark, aber in Wirklichkeit, wie gesagt, man kann es halt lernen, weil man weiß halt dann schon, wie man den Angriffen ausweicht oder zu welchem Moment. Außer.
Ja, ich finde der Boss, Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, noch okay. Was habe ich vergessen zu sagen. Ich finde, die Bosse sind halt die ersten Skill-Checks für den Spieler.
Genau.
So kann man das sehen. Die sind definitiv alle machbar, aber sie erfordern, dass du halt die Kontrolle deines Ember Knights zu einem bestimmten Grad meistern konntest. Und das, ich denke, das ist auch gewollt vom Spiel so. Und es, jeder Boss hat seine eine Attacke, der musst du halt ausweichen lernen. Und dafür brauchst du ein bestimmtes Timing und so. Ja. Deswegen bin ich auch in dem einen immer gescheitert.
Ja, Timing gehört jetzt auch nicht zu meinen Stärken.
Ja.
Okay.
Aber
sehr schön.
Bei den Bossen, ja? Da gibt es unterschiedliche Varianten. Also, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kann man halt so Schwierigkeitsgrade von diesen Bossen freischalten und haben die neue Angriffe und mehr Leben und so weiter. Und gerade wenn man das im Multiplayer spielt, wie wir es halt festgestellt haben, als wir drei gespielt haben, das Spiel skaliert massiv mit der Anzahl der Spielern und die werden dann bockschwer. Also das muss man schon sagen. Die halten dann einfach extrem viel aus und machen viel Schaden. Dann wird es schon schwierig, die zu besiegen.
Das ist richtig.
Das muss man schon erwähnen.
Das ist richtig.
Muss natürlich dann auch angepasst werden, wenn man dann mehr Spieler hat.
Ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, man ist ja nur so gut wie das schwächste Teammitglied und ich habe ja mitgespielt. Von daher kann es gut sein, dass es mit Leuten, die etwas mehr Skill haben, durchaus schaffbarer ist.
Also,
und dann nicht Adrian, die im Alleingang besiegen muss oder so.
Nee. Also wenn du mal überlegst, wie der, ich weiß nicht mehr, der erste Boss, diese Spinne.
Ja, ist der erste.
Da war sie, glaube ich, beide tot und ich musste ihn alleine besiegen. Und ich glaube, wenn ich alleine spiele, dann töte ich den in derselben Zeit 5-mal. Also das skaliert jetzt nicht, sagen wir, wenn man zwei spielt, sind sie jetzt doppelt so stark, sondern wahrscheinlich irgendwie 3 oder 4-mal so stark. Also es ist wirklich, gefühlt für mich zumindest, war das eine sehr, sehr, sehr hohe Skalierung. Und wenn dann.
Also ging mir auch so, ich bin im Allein-Run immer weitergekommen, wie wenn ich mit Kumpels gespielt habe. Das ist Tatsache so. Ich kenne jetzt nicht die innere Berechnung dadurch, aber wobei man natürlich auch sagen muss, ist, wenn. Die Quote, dass einer stinkhaft wird, weil er halt einfach nicht in seinem Progress weit nach vorne kommt und dann den Rest der Gruppe runterzieht, ist natürlich im Multiplayer schon natürlich auch ein ganzes Stückchen größer. Das liegt ja in der Natur der Sache.
Ja, stimmt.
Weil jeder hat ja sein eigenes RNG.
Ja.
Und dadurch tust du einfach stochastisch die Quote erhöhen, dass einer Mist hat.
Ja,
kann genau. Halt passieren.
Richtig. Okay. Also, habt ihr noch etwas Allgemeines zum Spiel, was jetzt noch unbedingt gesagt werden muss?
Ja, also zu den Bossen. Also das Spiel hat nämlich 2 Enden, sozusagen. Also wenn man einmal halt den Bösewicht, also Praxis, besiegt, dann schaltet man diese, kann man dann diese Modifikationen im Spiel oder im Run freischalten und dann sozusagen halt mehr schwierige Endbosse oder halt mehr Gegner, schnellere Gegner, stärkere Gegner und so weiter. Und die. Da werden halt.
Wollen wir das spoilern?
Naja, aber wenn man es halt. Ist ja nur, wenn man sagt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann hat man halt dann wirklich den Endboss, den richtigen. Und
okay.
Der ist wirklich brutal schwer. Also das muss man wirklich sagen. Der ist wirklich hart. Den habe ich auch, glaube ich, nur durch Glück besiegt. Und danach habe ich das Spiel auch nicht mehr angerührt, muss ich sagen.
Ja, du hast es ja auch durchgespielt.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Spoiler ist, dass man halt das Spiel.
Achso, nee, ich dachte, danach kommt jetzt noch irgendwie was ganz Fetziges, ja. Großer.
Nein, du musst, wenn man wirklich das Spiel durchspielen muss, muss man halt diesen offen einen der höchsten Schwierigkeitsgraden, den halt nochmal besiegen, weil dann gibt es übrigens dann wieder doch wieder 10 Bosse. Wenn man es so will. Weil.
Ja, ich würde noch ganz, ganz gerne, jetzt wo wir das Ende des Spiels einmal ganz kurz beschrieben haben, noch den inneren Progress des Spiels ganz kurz umreißen. Egal, ob man jetzt die Bosse besiegt am Ende oder nicht, erntet man ein Zahlungsmittel, ein internes Ember Knights Zahlungsmittel, nämlich Ember. Und mit diesem Ember kann man an einem Ort im Hub am Anfang eines Runs die Perks freischalten. Also der innere Progress, der im Spiel stattfindet, ist darüber gebaut, dass man quasi eine Währung einnimmt, den Ember, und mit der dann halt sich mehr Startgeld gibt oder mehr Leben gibt oder noch 2 Revives gibt. Da kann man sich dann selber bauen, wie man das möchte. Also auch da hat man Auswahl zwischen verschiedenen Dingen und die kann man freischalten. und kann dann drei davon auswählen, um seinen persönlichen Ember Run nochmal zu individualisieren. Und es ist auch wirklich so, dass da ein gewisser nötiger Grind da ist, weil einige von diesen Perks wirklich das Spiel ein bisschen leichter machen, gerade auf den einfachen Schwierigkeitsgraden. Mhm. Es ist schon schön, von vornherein drei Leben zu haben. Das hilft sehr, einen Run zu schaffen, kann ich bestätigen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Mechanik in dem Spiel, dass man also diesen Full Circle hinbekommt. Man ist der Ember Knight und dann sammelt man im Spiel Ember und kann vielleicht auch in den ersten Runs bewusst versuchen, mehr Ember zu sammeln, um dann neue Perks freizuschalten, auch wenn man nicht bis zum Ende kommt. Und es hat für mich gerade so die Anfangsmotivation, wenn man früh in den Run scheitert, doch höher gehalten, dass man dass einem doch was gelungen ist, weil man eben diesen Ember bekommen hat und damit jetzt den nächsten Perk freischalten konnte. Also das, finde ich, macht das Spiel schon sehr, sehr gut, dass auch Runs, die nicht bis zum Ende gehen, nicht verloren sind.
Ja, man kann mit den Embern Items kaufen für den Start vom Run. Ich weiß nicht, ob du das schon freigeschalten hast oder später.
Ja, doch, das habe ich auch gesehen, aber im ersten Schritt habe ich erstmal nur die Perks freigeschalten gehabt.
Ja, okay. Aber das hilft halt schon, wenn man so ein gewisses Bild haben will und so weiter, dass man schon in diese Richtung sich was einkaufen kann. Ist auch nicht günstig, finde ich. Also ich hatte ja schon mal 1000 Ember und konnte mir ein Item kaufen oder zwei. Das ist schon, ich finde es auch eine gute Mechanik. Also das hat jetzt, glaube ich, Hades zum Beispiel gar nicht. Das mit dem Hub kennt man ja eben von Hades, aber dass man jetzt für einen Run schon Items vornherein kaufen kann, gab es ja nicht.
Genau. Ja. Okay, sehr schön. Ich denke, damit haben wir es jetzt sehr umfassend besprochen. Vielleicht, was man auch nochmal erwähnen sollte, regulär kostet das Spiel 20 Euro. Würdet ihr es denn empfehlen? Beziehungsweise, was ist euer persönliches Fazit? Wir hatten es ja schon am Anfang schon mal so ein bisschen angeklungen, aber ich denke mal jetzt, wo auch die Mechaniken alle dann nochmal ein bisschen klarer sind, kann man vielleicht auch nochmal so ein Fazit nochmal ganz gut nachvollziehen.
Soll ich mal anfangen?
Fangen wir einfach mal an.
Also das ist ja das erste Spiel, das wir gemeinsam besprechen, das ich richtig gut fand. Ich hatte ja zweimal, war ich ja lost hier so ein bisschen, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum ihr es so geil findet. Ich fand Ember Knight super, es war ja auch mein Vorschlag. Ich kann dem Spiel auch wirklich so gut wie gar nichts vorwerfen, weil es ist, so wie es gemacht ist, genau für die Zielgruppe das richtige Spiel. Und es macht natürlich an einigen Stellen Sachen anders und das kann man jetzt, das ist dann eher eine Geschmacksfrage als eine Gütefrage. Ich habe mich ganz oft bei Ember Knights gut abgeholt gefühlt und hatte in den Multiplayer-Partien, die ich gemacht hatte, auch immer wahnsinnig viel Spaß, weil es ist so schön chaotisch und man lacht viel miteinander. Und wenn dann mal ein Run früh zu kaputt geht, dann perkt man halt ein bisschen und dann ändert man mal das Setting, dann nehme ich mal das Schwert und du nimmst den Bogen. Das ist gerade im Koop, das finde ich, ist einer der stärksten Mechaniken, die Ember Knights für das Rogue-Genre bringt. Das ist einfach der unique selling point. Dieser Koop-Modus macht irrsinnig viel Spaß. Mhm. Was man dazu sagen muss, und das ist das, wo ich dann auch die einzigste persönliche Niederlage halt einfach erlebe, ist, es hat definitiv einen hohen Schwierigkeitsgrad. Der geht meiner Meinung nach sogar der ist eher im oberen Drittel vom Schwierigkeitsgrad anzusiedeln, insbesondere wenn man das Spiel mal durchspielen möchte. Also jetzt nicht die dritte oder vierte Inkarnation vom Endboss, wenn man das schaffen möchte, das darf schwierig sein, das ist dann auch nur was für die 2%. Aber mir ist es absolut nicht gelungen, dieses Spiel durchzuspielen. Und es lag überwiegend daran, dass mir halt die Controller-Fähigkeiten gefehlt haben und dann eben auch die Lust daran, diesen Skill-Grind für mich persönlich auf mich zu nehmen. Ich hatte immer Spaß mit dem Spiel, gerade mit Freunden. Und kann das auch für einen lockeren Zock am Wochenende wirklich sehr gut empfehlen, wenn man halt nicht so verbissen ist, das Spiel durchspielen zu müssen, weil es macht einfach wahnsinnig viel richtig. Und ich werde auch zu Ember Knights zurückkehren. Also wir haben bei uns immer mal wieder, dass wir wieder mal reinschauen und dann wieder mal einen Run spielen und haben wir wieder wahnsinnig viel Spaß. Es ist aber kein Spiel, wo ich jetzt sage, okay, den nächsten Monat verbringe ich jetzt darauf, Ember Knight durchzuspielen. Das hat es bei mir nicht ausgelöst. Alles andere in dem Spiel ist vom Design her, vom Balancing her, kann man dem Spiel aus meiner Wahrnehmung echt überhaupt keinen Vorwurf machen. Das ist ein ideales Spiel. Der Preis ist super. Also ich habe es mir, glaube ich, im Sale für 9,99 gekauft. Da kann man sowieso nichts falsch machen. Für mich mit Sicherheit das beste Spiel, das wir bisher hier in On Rogue besprochen haben. auch eine echte Kaufempfehlung mit dem kleinen Haken hinten dran, dass man halt echt am Controller oder an der Tastatur, je nachdem, wie man spielt, wirklich gute Kontrollierfähigkeiten besitzen muss. Das ist, glaube ich, so der einzigste Haken, den man allen Leuten mitgeben muss. Das ist, der Skill ist auch am Controller, definitiv.
Adrian.
Ja, also ich bereue nicht, das Geld ausgegeben zu haben für das Spiel. Also ich habe ja 28,5 Stunden reingesenkt und ich habe ja bis zum, ich habe es ja wirklich, also ich habe es jetzt nicht 100% gespielt, aber halt bis zum richtigen Endboss. Und da würde ich halt auch sagen, das ist die Kritik wahrscheinlich, weil ich habe es jetzt meistens halt allein gespielt, weil ich habe es halt auf dem Weg zur Arbeit auf dem Steam Deck gespielt. Und da funktioniert es wirklich absolut super. Aber wenn man halt diesen Endboss hat, dann ist halt so, okay, was kommt jetzt? Also ich habe jetzt nicht die Motivation gespürt, dass ich das jetzt irgendwie nochmal spielen muss. Oder in irgendeiner Konfiguration. Also das habe ich jetzt nicht verspürt. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass man es eher im Multiplayer spielen muss. Ansonsten Balancing ist super, Steuerung ist super. Ich hatte jetzt keine Bugs, keine Abstürze oder dergleichen. Es gab jetzt am Ende Mai noch ein Patch. Da habe ich aber schon nicht mehr gespielt. Also es wird dann noch irgendwie ein bisschen weitergefeilt. Also ich würde sagen, es ist eine super Empfehlung eigentlich zu spielen. Und klar, also es ist halt auch ein gewissermaßen Geschicklichkeitsspiel, weil man halt die Skills am Gamepad braucht. Gut, das hat Hades jetzt auch. Ist halt ein Actionspiel.
Genau, dann würde ich das auch noch mal ganz kurz für mich machen. Ich habe überhaupt keine Skills am Controller und deswegen, ja, weiß nicht, ich hatte auch nicht so die Motivation, mich dann reinzuarbeiten, weil ich, wenn ich mich jetzt in eins von diesen Spielen der Art reinarbeiten möchte, würde ich das doch eher bei Hades machen, auch schon, weil mir einfach der Grafikstil da besser gefällt. Ja, ist jetzt recht platt. Aber ja, man merkt, das Spiel macht viel richtig. Wenn man auf Spiele dieser Art steht, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist jetzt mein persönlicher Geschmack nicht so.
Oh, jetzt enden wir aber auf einer Low-Note.
Ja, das tut mir leid. Das können wir nicht machen. Aber insgesamt haben wir doch gesehen, das ist eine Empfehlung. kauft es. Nehmt es zur Not im Sale mit. Kostet nicht viel dann. Und ich meine, 20 ist ja auch nicht mehr so die Masse an Geld heutzutage. Das stimmt. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch für die ausführliche Besprechung von Ember Knights.
Danke dir, Jan.
Und ich freue mich natürlich dann, wenn wir uns zu einem anderen Spiel, vielleicht auch diesmal wieder einer anderen Art, dann zusammenfinden.
Gerne doch. Danke euch.
Genau. Wenn ihr Erfahrungen mit Ember Knights habt oder einfach auch über das Metagame fachsimpeln wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei in unserem Forum, das wir sicherlich hier auch nochmal verlinken. Ansonsten unter community.wasted.de, wo wir ja zu Gast sind, findet ihr etwas. Und natürlich auf m10z.de findet ihr natürlich auch diese Folge und alle anderen Folgen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Genau, und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ciao.